Und ich möchte gerne noch beten für die Predigt, die vor uns steht. Herr, ich bitte dich, dass du uns beschenkst durch dein Wort. Du bist ein Gott, der redet. Bitte red zu uns. Mach unsere Herzen offen, dass wir bereit sind zum Hören. Dass wir Schritte vorwärts kommen in unserem Leben mit dir. Amen. Ihr kennt Miriam nicht. Miriam und ich, wir waren nicht wirklich ein eingeschworenes Team als Teenager. Es ist meine Schwester, ein Jahr jünger als ich. Ein bisschen wie Hund und Katz. Aber eins haben wir gemeinsam gehabt. Wir konnten unseren Vater auf die Palme bringen. Es ist eine Eigenart, die Teenager so mit sich bringen. Das muss man nicht lernen, das kann man einfach. Und es hat so gewisse Äußerungen gegeben, wo wir das besonders gut haben können. Eine ist mir noch in Erinnerung, wenn unser Vater etwas von uns wollte, oder die Mutter, ist gleich wer, er hat es nur müssen hören, dass wir das sagen. Und dann ist er verrückt worden. Wenn sie uns zum Beispiel gesagt haben, räumt doch wieder mal euer Zimmer auf. Es sieht, also schau mal, wie das aussieht. Und nachher ist unsere Antwort gekommen, wieso, was bringt es? Hat ihn auf die Palme gebracht. Oder, Benni, willst du nicht wieder mal ja, ein bisschen lernen für die Schule? Ein bisschen Französisch wäre vielleicht nicht schlecht. Mal nicht gerade nur für einen Vierer, sondern vielleicht viereinhalber, fünfer. Was bringt es? Vergiss es eh wieder. Willst du nicht einmal aufhören, Computerspiele machen? Geh doch mal raus an die frische Luft. Was bringt es mir? Es ist so eine Frage, die ausweichen will, die so ein bisschen Zeugen ist von dem Egoismus, der einem Teenager oft eigen ist. Und gleichzeitig kommt die Frage ja nicht von ungefähr. Die Frage haben wir auch gelernt. Nicht jetzt nur von unseren Eltern, sondern von der Menschheit ganz allgemein. Wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, ist doch das die Frage, die den Menschen beschäftigt. Die Frage, die unseren Alltag irgendwo bestimmt. Wir fragen uns bei so vielen Sachen unwillkürlich, was bringt es? Was bringt es mir? Wieso soll ich dieses oder jenes machen? Egal in welcher Lebenssituation. Wir sind nicht so durch und durch egoistisch. Wir kennen schon gewisse soziale Verhaltensweisen. Das ist nicht immer gerade zuvorderst. Das zeigen wir nicht immer gerade, dass wir zuerst nach dem eigenen Nutzen fragen. Aber tief innen ist die Frage doch da. Soll ich das oder jenes machen? Bringt es mir das? Was bringt es mir? Wenn wir in der nächsten Woche die vier Anlässe mit dem Matthias Kradalfer zusammen haben, wo wir werden von Jesus erzählen, wo wir Leute einladen zum Leben mit Jesus, wird die Frage allgegenwärtig sein. Die Leute, die da innen hocken, die vielleicht das erste Mal hören von dem Jesus, die werden sich fragen, bringt es das? Was bringt es mir? Wieso sollte ich das machen? Warum sollte ich mein Leben nach dem ausrichten, wo in einem 2000 Jahre alten Buch steht? Was bringt es mir? Das ist eine Frage, die sich Menschen stellen. Und ich glaube, die Frage ist wichtig und die Frage ist angebracht. Es kommt immer noch darauf an, in welchem Kontext man sie sagt. Ich glaube, es war nicht immer angebracht als Teenager, als ich es gestellt habe. Aber grundsätzlich ist es eine wichtige Frage im Leben. Es kann ja nicht sein, dass man sich 0, plötzlich für etwas entscheidet, wo man keine Ahnung hat, was das ist. Da muss man sich schon fragen, was bringt mir der christliche Glaube? Was bringt mir der Jesus? Was bringt der Glaube? Warum Gott? Was bringt er? Habt ihr euch das schon mal gefragt, was bringt mir der Glauben eigentlich? Was bringt mir der Jesus? Es ist eine Frage, die sich Christen nicht so oft stellen. Man glaubt einfach. Glauben darf man nicht hinterfragen, das glaubt man einfach. Und wenn man es hinterfragt, dann nur ganz leislich. Weil man darf es ja nicht hinterfragen. Und ich sage doch, man darf es hinterfragen. Wir müssen uns fragen, was es bringt. Ich wollte uns heute Morgen herausfordern und fragen, warum eigentlich Gott, ich finde, das ist eine relevante Frage, warum Gott, was bringt es mir? Was bringt mir ein Leben mit Jesus Christus? Die schnelle Antwort, die die meisten von uns oder viele von uns werden geben, wird irgendwo in die Richtung gehen, ja, Erlösung. Jesus bringt mir doch Erlösung. Er bringt mir Frieden ins Leben. Er bringt mir Vergebung von meiner Schuld. Er stellt die Beziehung zum Vater wieder her. Ich darf das Kind Gottes sein. Er bringt mir Rechtfertigung. Er bringt mir Lebenssinn. Vielleicht so ähnlich werden die Antworten sein, die in den Köpfen herumgehen. Und das ist nicht falsch. Das sind grundlegende christliche Tatsachen. Und ich wollte nochmal zurückfragen, und was bringen die Tatsachen? Was bringen die in deinem Alltag? Also versteht mich nicht falsch, ich bin überzeugt, es hat alles einen Einfluss auf unseren Alltag, auf unseren christlichen Alltag. Aber was genau bringt es? Vielleicht anders gefragt, wo erlebst du den Glauben in deinem Alltag? Wo wird das erlebbar? Wo kommt es irgendwie an den Boden runter? Vor 3 Wochen habe ich die Frage gestellt, oben, erlebst du deinen Glauben? Und ich habe gesagt, ein Glaube, auch ein christlicher Glaube, der nicht erlebbar ist, der ist tot. Der bringt nichts. Der ist nur Religion, der ist religiöses Bemühen. Glauben, den wir nicht erleben, der uns nichts bringt im Alltag, der ist nicht viel wert. Der bringt uns nicht allzu viel. Den Zweck von so einem Glauben hinterfrage ich sehr stark. Ich bin überzeugt, Glauben muss praktisch werden im Alltag. Es muss eine Relevanz haben für unser Leben. Und darum finde ich die Frage schon sehr wichtig. Für jeden von uns. Dass man sich mal wieder fragt, was bringt mir der Glauben eigentlich? Erlebe ich den Glauben eigentlich? Mir geht es heute Morgen um einen Punkt, den ich hervorheben will. Einen grossen, sehr relevanten Punkt. Der Punkt oder die Thematik von der Kraft Gottes in uns. Die Kraft Gottes im Leben der Menschen, im Leben der Christen. Als Christen haben wir schnell den Fokus darauf, was dürfen wir nicht. Wie sollen wir leben, wie sollen wir nicht leben. Was gefällt Gott nicht. Und wir mühen uns ab, so zu leben. Und das hinterlässt manchmal einen komischen Eindruck, einen krampfhaften Eindruck. Wir vergessen sehr schnell, dass wir das gar nicht können. Kein Mensch kann so leben, wie es Gott gefällt. Auch wenn wir uns noch so darum bemühen. Klar ist es irgendwo im Trachten eines Christen, dass er sich danach fragt, was gefällt Gott? Wie soll ich leben? Aber man steht in der Gefahr, dass man das irgendwo selber umsetzen und vergessen, wir schaffen das gar nicht. Wir schaffen das nur aus der Kraft Gottes, die in uns ist. Alleine können wir das nicht schaffen. Egal ob Christ oder nicht, wir sind Menschen. Und wir können nicht so leben, wie es Gott gefällt. Vor 5 Jahren sind wir miteinander, auch gerade in dieser Jahreszeit, durch den Epheserbrief gegangen. Und seitdem hängt ein Bibelvers bei mir im Büro an der Wand, wo wir auch darüber predigt haben. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Die Bibel da haben, dürfen es gerne mal aufschlagen. Dort in dem ersten Kapitel sagt Paulus den Epheser, für was er betet, was ihm wichtig ist. Dass er dafür betet, dass sie doch erkennen würden, wie gross die Macht Gottes, die Kraft Gottes ist, die sie in ihrem Leben haben. Dass sie eine Verheißung auf ihrem Leben haben. Als Christen haben sie eine unglaubliche Kraft in ihrem Leben. Kapitel 1, Verse 18 bis 20 ist das. Er, Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Da denkt er zuerst mal noch an das, wo noch wir kommen, an die Ewigkeit, an das ewige Leben. Und nachher macht er weiter im Vers 19. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ja, was für eine Kraft denn? Wie groß? Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das, was der Paulus da macht, er sagt, rufet euch in Erinnerung. Da war ein toter Mann, ein Leich, mausetot. Und ihr wisst, wie lebendig das ein Leich ist. Gar nicht. Da passiert nichts. Da ist keine Kraft mehr. Und er erinnert uns daran und sagt, Gott hat den Leichnam von Jesus wieder lebendig gemacht. Er hat ihn auferweckt. Und nicht nur einfach auferweckt, dass er wieder gelebt hat, hat ihm gleichzeitig noch ein neues Leib gegeben, das sogenannte Herrlichkeitsleib. Und jetzt ist meine Frage, wie viel Kraft braucht das? Wie viel Kraft braucht das, ein Mensch vom Tod ins Leben zurückzuführen? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Es ist eine Kraft, die unser Denken übersteigt, weil es hat noch nie jemand gemacht, es hat noch nie ein Mensch bewerkstelligt. Man kann das nicht in Kilo, Joule oder was auch immer angeben. Es ist eine unglaubliche Kraft, es ist die Kraft Gottes. Und der Paulus sagt, ich bete dafür, dass wir Christen erkennen, dass die Kraft, die Tote kann lebendig machen, in jedem Christ wohnt. Dass die in jedem Christ vorhanden ist. Das ist eine Verheißung. Das ist eine riesige Zusage, die die Bibel für uns hat. Gottes Kraft, die Tote kann lebendig machen, ist in uns mächtig. Sie lebt in uns. Und wenn das wirklich stimmt, dann müsste doch das im Leben von Christen erlebbar sein, oder? Sonst verhebt die Verheißung nicht. Und darum möchte ich die Frage nochmal stellen. Was bringt dir der christliche Glauben? Erlebst du die Kraft Gottes in deinem Alltag? Erlebst du, dass der Glaube verhebt? Das ist die herausfordernde Frage heute Morgen. Ist eine schwierige Frage. Wir Menschen funktionieren ganz anders. Wir Menschen funktionieren, unsere Schwäche zu sehen. Wir sehen nicht unsere Kraft. Manchmal stellen wir unsere Kraft in den Vordergrund, weil wir bestätigt werden wollen. Aber was der Mensch tagtäglich erlebt, von der Geburt weg, dass ich Grenzen habe. Wie ich herumkrabbeln will und es geht nicht. Wie ich reden und es geht nicht. Ich will herumlaufen und es geht nicht. Ich will fliegen und es geht nicht. Ich will ins Weltall und ich überlebe nicht. Rundum sind nur Grenzen. Alles Mögliche übersteigt meine Kraft. Das ist das, was uns das Leben lehrt. Unsere Kraft ist begrenzt. Wir können nicht viel aus eigener Kraft. Und darum sind wir darauf trainiert worden, das Leben lang nur unsere Grenzen zu sehen. Was wir nicht können. Wie schnell, dass wir an einen Anschlag kommen. Und es ist etwas, das Zeit braucht, das oft sehr langsam geht, den Blick auf das zu wenden, was für eine Kraft in uns ist, wenn wir uns Jesus zugewendet haben. Was für eine Kraft Gott in uns hineinlegt. Ihr lebt es selber, wie schwierig das ist, den Blick abzuwenden. Als Pastor habe ich einen gewissen Vorteil. In der Regel ist es so, wenn ich am Sonntag eine Predigt habe, dann habe ich in der Woche vorher ein Übungsfeld genau zu diesem Thema. Das ist noch spannend. Ich werde immer genau in diesem Thema herausgefordert, wo ich am Sonntag predigen darf. Und das war diese Woche genau so. Ich habe am letzten Samstag, als ich das Büro geschlossen habe, am Abend, habe ich gewusst, es wird eine happige Woche. Und darum haben wir gesagt, Benni, ganz einfach, ist eine happige Woche, es übersteigt deine Kraft, aber hey, voll easy, Mann. Du hast Jesus, du hast die Kraft Gottes in dir, das wird eine super Woche. Du wirst die Woche mit Bravour meistern. Das habe ich nicht einfach nur so gesagt, sondern ich habe schon ähnliche Erfahrungen gehabt, wo ich gewusst habe, ich bin eigentlich am Anschlag. Und es ist einfach super gegangen, so richtig lockerflockig, auf Wolke 7 über die Zeit reingeschwebt. Und das war meine Vorstellung für die Woche. Es ist leider nicht ganz so rausgekommen. Am Mittwochabend, das ist für mich erst der zweite Arbeitstag, nicht der dritte wie für die meisten von euch, bin ich heimgekommen am Abend spät und ich war einfach fladen. Ich bin heimgekommen und habe gemerkt, ich packe die Woche nicht. Es geht nicht. Es ist zu viel. Ich bin am Mittwochabend zu Hause gewesen, ich wusste, eigentlich wollte ich jeden Tag bezeiten ins Büro gehen. Für mich heisst es bezeiten 8. Ich wollte jeden Tag bezeiten ins Büro gehen. Ich wollte kurzen Mittag machen, weil du hast jeden Abend einen Termin. Du hast am Samstag und am Sonntag jeweils eine Predigt, die du noch irgendwo vorbereiten musst. Du hast noch andere Termine. Du musst das irgendwo schaffen in dieser Woche. Und du magst nicht mehr. Du bist am zweiten Tag bereits fladen. Und das hat mir irgendwo zu denken gegeben. Ich muss sagen, wo ist jetzt die Kraft Gottes? Und ich muss euch sagen, ich habe es bis heute nicht so erlebt, dass ich einfach über die Woche hineingeschwebt wäre. Es ist eine happige Woche geblieben und sie geht noch weiter. Ich habe heute noch weitere Termine am Nachmittag. Ich sage euch das nicht zum Jammern oder zum irgendwo Eindruck schinden, sondern ich habe trotzdem erleben, dass die Kraft Gottes real ist. Nicht ganz so, wie ich es erwartet habe für diese Woche. Aber ich durfte erleben, obwohl ich nicht so früh ins Büro bin, wie ich wollte, obwohl ich nicht so einen Kurzmittag gemacht habe, wie ich mir das vorgenommen habe, es hat alles irgendwo geklappt. Es hat alles irgendwo funktioniert. Ich darf heute da stehen und darf auf eine Woche zurückschauen, die grossartig war. Ich war auch grossartig am Anschlag. Aber einfach das Merken, Gott dreht durch. Er ist der, der mir in der Situation hineingibt, Kraft gibt in der Situation, ihnen zum Vorwärts zu gehen. Ich bin manchmal am Pult gehockt und denke, ich mag jetzt nicht die Predigt vorbereiten. Ich weiss aber, am Sonntag sind 80 Leute da, die werden zuhören. Das hat auch ein bisschen geholfen, zum gleich vorbereiten. Aber ich habe Gott gefleht und gesagt, jetzt brauche ich die Kraft, zeig mir die Kraft. Und es ist mühsam, aber stetig vorwärts gegangen. Und es ist nicht so, dass ich mich heute auspowert fühle und kurz vor einem Burnout. Aber am Anschlag. Ich denke, viele von uns kennen so Momente, wo es uns ähnlich geht. Relevant ist, die Kraft Gottes ist da. Und wir müssen den Blick dafür anfangen zu schärfen und schauen, wo ist sie? Wie zeigt sie sich, die Kraft Gottes? Die Kraft Gottes hat einen Namen. Die Bibel redet vom Heiligen Geist. Es ist nicht einfach nur eine Kraft, sondern eine Person. Eine Person, die wir im Leben dürfen haben. Und wie ich bereits angetönt habe, der Heilige Geist macht aus uns nicht einfach Supermans und Superfrauen, wo wir als Überflüger durch die ganze Zeit, durch die ganzen Überforderungen durchfliegen, als Übermenschen. Nein, oft kommen wir trotzdem in die Überforderungen hinein. Unsere menschliche Kraft ist immer noch nicht grösser als vorhin. Aber in dieser Überforderung fangen wir an zu erleben, wie da eine übernatürliche Kraft reinkommt. Und das ist das, was der Glaube plötzlich erlebbar macht. Oft hält Jesus die Kraft so lange zurück, bis wir merken, jetzt brauche ich sie einfach. Es hat einen gewissen Lerneffekt dahinter. Damit man versteht, jawohl, ich selber bin nichts. Ich habe nicht viel zu bieten. Aber da ist eine Kraft in mir und die bietet viel. Die hat viel zu bieten. Vielleicht kennt ihr das Bild mit dem Händchen. So ein Händchen, der kann nicht allzu viel. Versucht mal mit dem Händchen die Bibel aufzulupfen. Der kann nichts. Er nichts nutzt. Der Händchen kann erst etwas, wenn er gefüllt wird. Wenn er Kraft reinkommt. Er wird plötzlich ästhetisch, besonders wenn meine Hand drin ist. Und er hat plötzlich die Kraft, die Bibel zu lupfen. Und das ist noch die kleinste Übung, was der für Gewicht kann lupfen. Ihr würdet staunen. Der Händchen braucht eine Füllung. Er braucht Kraft in sich. Und das ist ein Bild, das mir immer wieder hilft und mir bewusst macht, ich bin und bleibe so ein Händchen. Manchmal nicht einmal so schön weiss. Und der Händchen braucht eine Kraft, die ihn ausfüllt. Und das ist der Geist Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Und das ist das, was mein Glaube im Alltag erlebbar macht. Es ist noch nicht allzu lange her, wo wir da miteinander darüber nachgedacht haben, wer ist eigentlich der Geist Gottes? Und was bewirkt er in unserem Leben? Ich werde ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Der Geist Gottes, die Kraft, die Menschen plötzlich befähigt, anderen Menschen zum Beispiel zu vergeben. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal Leute kennengelernt habt, die nicht vergeben können. Ich glaube schon, wahrscheinlich euch selber. Wie oft ist es uns selber schon schwierig gefallen, Menschen zu vergeben? Das ist etwas, was der Mensch aus sich heraus nicht wirklich gut kann. Man trägt jemandem etwas nach. Man könnte die Leute hassen, weil sie einen verletzt haben. Manchmal merken sie es nicht einmal. Tiefe Verbitterung, die ins Herz hineinkommt. Was für ein Geschenk ist es, das zu erleben und zu merken, durch den Geist Gottes in meinem Leben, durch die Kraft, ich kann plötzlich vergeben. Ich kann die Leute sogar plötzlich anfangen zu lieben und gern haben. Ich muss es ihnen nicht mehr nachtragen. Das ist unglaubliche Befreiung. Oder Menschen, die ihrem Charakter plötzlich total verändert werden. Haben sie das auch schon erlebt? Haben sie das vielleicht selber schon erlebt? Negative Charakterzüge, die sich plötzlich ins Positive verändern. Bei Leuten, die man das nie für möglich gehalten hat. Die Bibel nennt das Geistesfrucht. Im Galater 5, wo sie sagt, hey, der Geist bewirkt die neue Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Leute, die plötzlich die Charakterzüge anfangen zu entwickeln. Nicht, weil sie das könnten oder so gut wären, sondern weil die Kraft Gottes das in ihnen bewirkt. Und als Pastor habe ich das Vorrecht, öppe mal Leute in der Seelsorge zu begleiten und das mitzuerleben. Ich habe Christoph gefragt, ob ich das erzählen darf. Er ist vor 2 Jahren, glaube ich, hat er selber Zeugnis gegeben, hat dort einen Neuanfang mit Jesus gemacht. Und das hat ein bisschen gekräbelt in seinem Leben. Und er selber hat nicht so viel Veränderung gespürt. Im Gegenteil, er hat plötzlich gemerkt, wie gross das der Kampf wird. Er hat plötzlich gemerkt, wie wenig das er eigentlich selber kann. Und das hat ihn eher noch ein bisschen abgezogen. Und wie wertvoll ist es doch da gewesen, dass plötzlich Arbeitskollegen auf ihn zukommen und sagen, du Schmalz, was ist mit dir los? Da ist etwas anderes in deinem Leben. Du rastest ja gar nicht mehr so aus wie früher. Ich will nicht sagen, der Christoph sei heute ein Engel. Er hat immer noch sein Temperament. Aber Leute um ihn herum haben gemerkt, da verändert sich etwas in seinem Leben. Das war nicht der Christoph. Das ist Gott, der in ihm immer mächtig ist. Die Kraft Gottes. Oder am Anfang habe ich gesagt, was Christen immer das Gefühl haben, was sie mühen und was sie nicht mühen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Jeder von uns kennt doch Situationen, wo er durchs Leben geht und etwas macht, was falsch ist und er merkt es genau, er weiss, es ist nicht richtig, dass ich das mache. Und du machst es trotzdem. Und wenn du die Kraft Gottes in dir hast, das plötzlich zu erleben, dass du kannst sagen, nein, ich muss ja das gar nicht falsch machen. Wie wir plötzlich Kraft haben, nicht müssen zu sündigen. Das war uns vorher nicht möglich gewesen. Die Bibel sagt, der Mensch ist verknechtet, versklavt, zum müssen sündigen. Und durch die Kraft Gottes wird der Lumpe plötzlich befähigt, nicht mehr müssen zu sündigen, können der Sünde widerstehen. Und so haben wir viele Sachen gesehen hier, was der Geist in unserem Leben bewirkt. Er tröstet uns, er zeigt uns die Wahrheit auf, er führt uns durch unser Leben, er befähigt uns, gibt uns Gaben und vieles mehr. Wir können gar nicht auf alles eingehen. Das Anliegen ist mir aufzuzeigen, die Kraft Gottes in uns, Gott in uns, das ist das, was unseren Glauben erlebbar macht. Das ist eine Realität, das ist etwas, was man erleben kann. Und meine Frage heute Morgen, erleben wir das? Würde es nicht bringen, das zu erleben, falls das nicht der Fall ist? Wenn wir das erleben wollen, dann gibt es eine wichtige Voraussetzung. Wir müssen in der Abhängigkeit zu Jesus bleiben. Wir müssen zulassen, dass der Händchen gefüllt bleibt. Jesus hat in einem Gleichnis vom Weinstock, Johannes 15, hat er einen sehr heftigen Vers gesagt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt genau das. Ohne mich bleibt ihr einfach nur so ein Händchen. Ihr braucht mich, darum bleibt nahe bei mir. Es ist mein Geist, der Geist Gottes ist sein Geist, den er geschickt hat. Es ist seine Kraft in uns. Und darum die Bedingung. Die Kraft Gottes ist da, um nahe mit Jesus unterwegs zu sein, aus seiner Gegenwart raus zu leben. Er will unser Leben gestalten, unseren Alltag gestalten. Christen sind nicht Menschen, die nicht mehr überfordert sind. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, manchmal sind Christen viel mehr überfordert. Weil sie nach, ich sage mal, moralischen Ansätzen leben und das versuchen umzusetzen, was gar nicht möglich ist, wo andere Menschen schon lange aufgegeben haben. Leben sie oft noch grössere Kämpfe. Aber der Unterschied ist, sie erleben, wie die Kämpfe plötzlich siegreich werden, weil die Kraft Gottes ihnen wirksam ist. Das ist eine Verheißung, die wir haben für unseren Alltag. Die ursprüngliche Frage war, warum eigentlich Gott, was bringt es uns? Was bringt es dir, mit Gott unterwegs zu sein? Nebst diesen Tatsachen von Erlösung und Vergebung ist der Punkt der Kraft Gottes in unserem Leben einer der relevantesten Punkte, finde ich, der so alltagstauglich ist. Wir müssen uns die Frage stellen, erleben wir das auch? All die da reinhocken und sagen, ich bin Christ, ich lebe mit dem Jesus, erlebe ich das auch? Bin ich in dieser Nähe mit Jesus unterwegs, dass ich das erleben kann? Christen erleben oder sollten die Kraft Gottes erleben? Wir dürfen jetzt zusammen in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten wollen. Anbeten für das, was er tut in unserem Leben. Tausend gute Gründe, heisst das erste Lied. Wir haben so viele Gründe, um Gott anzubeten, weil überall in unserem Leben zeigt sich die Kraft oder könnte sich die Kraft zeigen. Und darum wollen wir ihn in erster Linie einfach mal die Ehre geben. Und vielleicht hockst du jetzt auch da und sagst, das ist mir im Moment nicht möglich. Es hat jetzt zu viel zum Nachdenken angeregt in meinem Leben. Ich frage mich gerade im Moment, wo die Kraft ist. Wir werden nach diesen ersten zwei Liedern werden wir dort nochmal ansetzen und uns fragen, wie können wir jetzt damit umgehen, wenn wir die Kraft vielleicht nicht erleben in unserem Alltag. Stehen wir doch auf dazu. Ich würde gerne beten. Danke, Jesus, dürfen wir deine Kraft in unserem Leben haben, wenn wir uns dir zugewendet haben, dass wir die Verheißung dürfen haben, dass deine Kraft in uns mächtig ist. Und wir haben am Anfang schon dafür gebetet, für die Sachen, die uns belasten, die wir Not haben, wo wir nicht einfach irgendwo ablegen können, sondern die uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Schenke uns das Bewusstsein, die Zuversicht, das Vertrauen darauf, dass du da bist mit deiner Kraft und mit uns willst du die Zeiten durchgehen. Dass du deine Kraft willst offenbaren und uns zeigen, du bist mächtig. Du willst triumphieren über unsere Nöte. Du willst uns ausfüllen und uns Gelingen schenken. Amen. Ja, wie geht's dir? Erlebst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Ich hatte immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich die nicht erlebt habe. Wo ich mich gefragt habe, warum nicht? Warum erlebe ich das nicht? Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum das sein kann, dass man die Kraft Gottes nicht erlebt. Aber etwas, was ich als Hauptgrund identifiziert habe in meinem Leben und auch als Hauptgrund im Leben von vielen Christen gesehen, ist der Grund, dass sie nicht die Nähe zu Jesus leben. Dass sie nicht die Nähe zu Jesus behalten, wie der Weinstock, wie die Rebe am Weinstock bleibt. Dass sie die Nähe verloren haben. Dass sie irgendwo in ein Fahrwasser gekommen sind, wo sie sagen, ich arbeite selber. Ich bin selber stark. Weil sie die Kraft Gottes erlebt haben und Stärke erlebt haben und das fälschlicherweise auf sich selber interpretiert haben und das Gefühl haben, ich bin stark gewesen. Vielleicht hätte ich das entmutigt heute Morgen. Du musst sagen, ich erlebe meinen Glauben gar nicht. Es ist mir nicht darum gegangen, dich zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Weil die Verheißung, die besteht, die ist Tatsache. Und vielleicht fühlst du dich sehr, sehr weit weg von dieser Verheißung und sagst, ich erlebe das nicht. Und ich will dir zusprechen, man ist nie weiter als ein Gebet von Gott entfernt. Auch wenn es dir noch so distanziert vorkommt, ein Gebet und du kannst wieder ganz näher ankommen zu dem Jesus. Das ist das Wunderbare am Glauben. Wir brauchen nicht Geld, wir brauchen nicht Kraft, wir brauchen eigentlich gar nicht, außer die Zeit, um ein Gebet zu sprechen. Jesus, ich will ganz näher mit dir unterwegs sein, mit dir vorwärts gehen, aus deiner Kraft. Ich will das in Anspruch nehmen, ich will das erleben. Schenk mir das Bewusstsein für deine Kraft in meinem Leben. Und das Abendmahl, wo wir jetzt feiern miteinander, ist ja so ein Ort. Ist ja so ein Ort, wo wir immer wieder aufs Neue bezeugen und bekennen, Herr, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Das Brot, das der Liebe Jesu symbolisiert, das für uns angegeben ist. Der Wein oder der Traubensaft, das sein Blut signalisiert, wo für uns vergossen worden ist, dass unsere Sünde, unsere Fehlerhaftigkeit vergeben worden ist. Jedes Mal im Abendmahl nehmen wir das in Anspruch und verkünden das und sagen, jawohl, ich esse und ich trinke, das will ich das glauben. Das ist mein Leben. Und so will ich den Fokus für das Abendmahl auch so setzen, nehmen wir es mit dieser Überzeugung, vielleicht auch mit dieser Entscheidung, mit dieser neuen Hingabe, sagen, jawohl, Jesus, ich will aus deiner Kraft herausleben. Ich wollte so nahe mit dir unterwegs sein. Und ich bestätige das mit dieser zeichenhaften Handlung vom Abendmahl. Und darum, wenn du jetzt da rein hockst und sagst, irgendwo die Nähe zu Jesus, das habe ich nicht in den letzten Monaten und Jahren. Ich erlebe die Kraft nicht. Aber du willst es erleben und sagst, ja, ich will das eigentlich. Dann nutze das Abendmahl, um zu sagen, ja, ich will, Jesus, ich will. Und tu mir den Blick ganz neu auf für die Kraft, die in meinem Leben ist. Ich will aus dieser Überforderung rauskommen. Nicht im Sinn von, dass es nie mehr Überforderung gibt, aber dass da jemand ist, der meine Kämpfe für mich kämpft. Und ich siegreich darf daraus rausgehen. Im 1. Korintherbrief lesen wir Folgendes zum Abendmahl. Kapitel 10, Vers 16. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Lebens in den Tod für uns getan hat. Doch, das bedeutet es. Und das wollen wir feiern heute Morgen. Wir haben eine Zeit einfach für uns und für Gott. Ein Gedanke, eine Bedenkzeit, wo wir das aussprechen können, was uns auf dem Herz liegt. Anschliessend an die Zeit gehen wir nochmal in zwei Lieder, wo wir Gott anbeten und danken für das, was er für uns da hat, was Jesus für uns da hat am Kreuz. Und während dieser Bedenkzeit, während dieser zwei Lieder, sind wir herzlich eingeladen, die das wenden und sagen, jawohl, ich will mit Jesus unterwegs sein. Kommt dafür, nehmt das Abendmahl und bekennt, Jesus, du sollst mein Herr und meine Kraft sein. Ich bete noch, dann gehen wir in Bedenkzeit. Danke, Jesus, dürfen wir das feiern, dürfen wir uns daran erinnern, was du für uns da hast, dass du den Weg frei gemacht hast zu dir, zum Vater, weil du unsere Schuld auf dich genommen hast. Weil du gesagt hast, ich kann das nicht mit anschauen, dass die Menschen getrennt sind von Gott. Du hast es möglich gemacht, dass wir ganz nah an dein Herz kommen. Du hast es möglich gemacht, dass wir aus der Überforderung raus zu deiner Kraft dürfen kommen. Und das wollen wir feiern miteinander. Das wollen wir dich ehren heute Morgen und dir Danke sagen für das riesige Geschenk. Amen.